unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Grüß euch und herzlich willkommen zum Podcast Datengeflüster. Mein Name ist Christoph Bauer, bin Partner Technical Lead und Field CTO in Österreich bei der Firma NetApp. Was heißt das Ganze? Ich darf mich mit unseren Partnern beschäftigen aus einer technischen Perspektive und auch mit unserem Produktmanagement hin und wieder das Feedback der Partner besprechen. Ich bin Co-Host von diesem Podcast und darf jetzt meinen anderen Co-Host bitten, sich auch kurz vorzustellen und auch das Thema des heutigen Podcasts.
Ja, danke Christoph. Andreas Pulka, bin Beziehungsmanager bei der Quorum Distribution für NetApp. Und heute haben wir eine spannende Episode mit einem Gast von der APATech, wo es um das Thema Protokolle geht. Also wir haben drei Bereiche, einerseits Protokolle und im Protokollthema um das Thema S3 im Speziellen. Und begleitet bist du, Andreas, heute vom Christoph Auer, der dich schon lange begleitet, weil er eure Lösung schon von Anbeginn mitdesignt hat. Und eure Geschichte als S3-Kunde und Service-Provider ist mittlerweile schon 10 Jahre her. Und das war in den Vorgesprächen wirklich spannend zum Sehen, dass ihr da schon wirklich lange begonnen habt oder vor langem begonnen habt, euch zu überlegen, für was braucht ihr das und uns heute da einen Einblick geben wollt. Willst du dir kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo, Andreas Wiesenhofer, ich bin Systemmanager bei der APATech. Wir machen nicht nur die Infrastruktur und IT von der APA, der österreichischen Presseagentur selbst, sondern auch sind einer der ersten IT-Dienstleister Österreichs und sind da vor allem für Medienkunden aktiv. Ich bin im Storage- und Backup-Bereich tätig und damit eben auch zuständig für unseren S3 Object Store.
Ja, danke dir. Christoph?
Wenn ja, du dir kurz vorstellst. Christoph Auer, bin Solutions Engineer bei der NetApp und ja, bin eigentlich zu dem ganzen Thema Object Storage damals eben vor fast 10 Jahren durch eigentlich das Projekt bei der APATech dazugekommen. Bin damals neu gewesen bei der NetApp, hat sich quasi keiner der Alteingesessenen gefunden, diese neuen Themen anzugehen und ja, da ist man dann immer als quasi der Neuling, dann sehr gut geeignet für neue Themen und ja, waren für mich sehr viele neue Dinge dabei, wusste damals noch nicht, was ein Bucket ist und so weiter und so fort und ja, habe mich seitdem sehr intensiv mit Object Storages und mit dem Thema S3-Protokoll beschäftigt.
Ja, danke dir für die Vorstellung. Ich glaube, da steigen wir gleich rein. Du bist vor 10 Jahren neu gestartet, nach 10 Jahren bist du aber schon ein Oldie und Senior, was das Thema betrifft. Und der Christoph Bauer hat uns in unserer Pilotfolge schon mal kurz skizziert, was S3 bedeutet, wie er es beschreibt. Er hat es damals mit einem Valet-Parking beschrieben. Kannst du uns kurz mitnehmen, was S3 eigentlich ist und was es macht?
Ja, ich nehme da gern die Analogie zur Post her, also zu einem klassischen Paket, das unterwegs ist, weil bei jedem Paket hat man eine Paketnummer oder Paketverfolgungsnummer. Das ist so ähnlich wie im Object Storage die Object ID. Und hinter dieser ID oder hinter dieser Paketnummer stecken ja viele Informationen. Ich habe da einen Absender, das ist halt im Object Storage derjenige, der irgendein Objekt irgendwo hochlädt in das Storage. Ich habe einen Empfänger, kann man vergleichen mit den Datenspeichern oder auch Lokationen, wo dann dieses Objekt abgelegt werden soll und wer auch darauf zugreifen darf. Und stecken halt noch mehr Informationen dahinter. Das sind halt bei den Objekten die Metadaten. Das sind so Dinge wie das Gewicht, dann teilweise eine Beschreibung des Objekts. Es ist zwar nicht der Objektinhalt in diesen Metadaten drinnen, das ist dann der Objektinhalt selbst, aber es können zum Beispiel auch so Informationen dabei sein wie Achtung zerbrechlich bei einem Paket, wo ich dann sage, okay, das muss halt irgendwie besonders aufbewahrt werden. Ja, da muss mehrere Kopien geben von diesem Objekt auf unterschiedlichen Lokationen, dass es hochverfügbar einfach abgelegt ist, dass ich darauf zugreifen kann, wenn ich das brauche. Und ich habe sowas Ähnliches wie ein Tarif. Ja, wie schnell muss das Objekt halt zugreifbar sein? Ja, das heißt, sind es jetzt irgendwelche Flash-Knoten, wo das abgelegt wird, weil halt auf dieses Objekt sehr schnell zugegriffen werden muss, dann kostet es natürlich auch mehr. Oder ich nehme die billige Variante und sage, ich habe da irgendwelche Capacity Nodes, wo ich sage, das ist ein relativ günstiger Speicher, dafür ist halt der Zugriff entsprechend nicht ganz so schnell. Aber in diesen objektorientierten Storages habe ich halt das Thema, die Intelligenz liegt halt ein bisschen anders als bei den klassischen Block- und File-Storages, viel mehr im Storage selbst, also weniger dann auf den Hosts oder im Filesystem, wo ich halt komplette Lebenszyklen eines Objekts abbilden kann. Also wirklich vom Entstehen, also vom Ablegen bis zur Löschung der Daten kann ich da quasi über Policies und Rules definieren, wo wird es abgelegt, wie lang soll es dann entsprechend dort liegen und ja, in welcher Qualität kann und muss darauf zugegriffen werden.
Cool, danke dir.
Gut, dann übernimmt jetzt Christoph B. das Mikro von Christoph A. Wir haben heute eine besondere Herausforderung, weil wir haben zwei Christophs und zwei Andreas. Aber wir werden das schon schaffen. Deswegen stellt jetzt Christoph B. die Frage an Andreas W. von der APA. Das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, was S3 ist, wie es funktioniert, was es tut. Was war eure Überlegung damals vor 10 Jahren, warum ihr S3 braucht, beziehungsweise euer Use Case? Und wie seid ihr das ganze Thema dann angegangen?
Ja, wir haben damals, 2015 war das eben, die ersten Überlegungen gehabt für ein neues Projekt, eine Datenbank, die schon lang auf normalen Storage gelegen ist und dort immer wieder Probleme gehabt hat, weil sie eben sehr, sehr viele kleine Dateien referenziert hat und viele werden das kennen. Das macht halt gerne mal Probleme, vor allem wenn es um die Performance geht. Und da haben wir dann eben das neue coole Ding S3 entdeckt und versucht da innerhalb dieses Projektes das zu verwenden. Früher war halt S3 oder davor war S3 eigentlich immer so ein Archivziel für Backup-Software und ähnliches. Und wir wollten das halt wirklich da auch mit einer gewissen Performance dahinter verwenden. Dementsprechend hat es dann auf Anhieb nicht so gut funktioniert. Wir haben da auch selbst einige Learnings daraus ziehen können. Wir haben zum Beispiel zuerst probiert, das Ganze mit S3FS zu abstrahieren. Das war natürlich eher schlechte Idee, vor allem wenn es um die Performance geht. Und haben da aber dann dazugelernt, haben auch mit NetApp viel herausgefunden und eingearbeitet und sind das ganze Thema und haben dann mit einem zweiten Projekt, wo die Ausgangslage ein bisschen besser war, das sowieso neu gebaut worden ist mit dem APA Picture Desk. Das ist Österreichs größte Bildagentur. Die haben eine Datenbank aufgebaut für alle Pressefotos, Porträts, Infografiken, die es halt in Österreich und in Partneragenturen so gibt. Und die hat dann nativ das S3-Protokoll verwendet und ist auch bis heute unser größter Use Case, vor allem wenn es um Objekte geht. Also wir haben da circa 1 Milliarde Objekte in unserem Storage Cluster rein vom Picture Desk und mittlerweile funktioniert das sowohl von der Performance her als auch vom Handling super.
Weißt du, wer auf diese Daten, auf diese Bilddaten dann zugreift, also außerhalb der APA?
Das sind dann direkt Journalisten, Journalistinnen, Redakteurinnen und Medienbetriebe direkt, die halt wirklich dann sie, je nachdem, was an Schlagzeile und an Nachrichten reinkommen, sich die passenden Bilder raussuchen.
Okay, und deswegen auch die Performance dahinter, ne?
Genau, da greifen halt dann, wenn News Story rauskommt, greifen halt dann spontan plötzlich alle Redaktionen des Landes auf dieselben Bilder zu und da braucht man halt dann die passende Performance im Hintergrund.
Alles klar. Du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass es halt natürlich, wenn es ein neues Thema ist, eine neue Technologie, die da im Einsatz ist, dass es da ein, zwei Holpersteine geben kann. Du hast gesagt, Performance war eben ein kleines Thema. Was waren sonst noch vielleicht Challenges, die ihr dabei gehabt habt?
Ja, es war halt ein neues Produkt, der NetApp Storage Grid. Und wir haben jetzt nicht die größten Nodes damals gehabt, die größten Server. Da sind wir dann natürlich auch in manche Leistungsprobleme von der Hardware reingelaufen. Ich kann mich erinnern, RAM-Größe war damals ein Problem, dass die Datenbank, die dem Ganzen zugrunde liegt, da immer ein bisschen zu wenig Arbeitsspeicher gehabt hat. Das haben wir dann gemeinsam mit NetApp in vielen Troubleshootings und Supportstunden gemeinsam gelöst und auch immer wieder verbessert. Aber da kann dann der Christoph sicher noch mehr dazu erzählen.
Genau, dann gehen wir gleich zum Christoph A. wieder. Du hast ja damals das Projekt als Solution Engineer begleitet und warst da auch mittendrin statt nur dabei und auch immer wieder mit den amerikanischen Produktentwicklern im Austausch. Was sind so deine prägendsten Erinnerungen an das Projekt zu dieser Zeit?
Ja, wie es der Andreas schon gesagt hat, es war vor allem ein bisschen ein klassisches Sizing-Performance-Thema. Man muss dazu sagen, dass Object Storages zur damaligen Zeit eigentlich primär als klassisches passives Archiv oder Backup, dritte Kopie, sonstiges verwendet wurde. Das heißt, da war in den meisten Fällen Performance nicht wirklich so ein Thema. Vor allem bei diesen Arten der Use Cases habe ich meistens große Objekte und was bei der APA so ein bisschen erschwerend dazugekommen ist, wenn man sich jetzt überlegt, diese Bildarchive bestehen auch zu einem großen Teil aus sehr kleinen Objekten, die ganzen Thumbnails, wo ich dann quasi dahinter dann quasi die großen Bilder abgelegt habe. Eigentlich gab es mit denen die meisten Probleme. Wie es der Andreas schon beschrieben hat, ja, auf der einen Seite die Controller in unseren Nodes waren da am Limit. Da hat es dann zum Glück mit Hardware-Refreshes die Möglichkeit gegeben, da natürlich auf stärkere Nodes abzugraden. Es gab auch einige Dinge, die wir im Code speziell eigentlich dann aufgrund der Anforderungen von der APA auch geändert haben. Was man vielleicht dazu sagen muss, das Produkt Storage Grid war ein Zukauf der NetApp. Die ist 2010 ist quasi damals die Firma Bycast von NetApp gekauft worden. Und man kann das ein bisschen so sehen, als wäre das so ein Startup innerhalb der Firma gewesen. Also die Entwickler sind in Kanada in der Westküste gesessen. Und da gab es auch durchaus längere Nachtsessions mit den Kollegen in Kanada, die dann wirklich parallel im Code gearbeitet haben und da die entsprechenden Verbesserungen eingearbeitet haben. Da sind wir auch auf so Banalitäten drauf gekommen, dass bei jedem Lesezugriff ist zum Beispiel geprüft worden, ob noch genügend Speicherkapazität vorhanden ist, was jetzt beim Lesezugriff selbst nicht wirklich sinnvoll ist, aber das wurde dann gleich gefixt. Da gab es dann eben für die APA sehr schnelle Hotfixes, aber das Ganze ist natürlich dann ins finale Produkt, beziehungsweise dann halt bei den entsprechenden Patches und Versionssprüngen auch ins Produkt mit hineingewandert und hat so gesehen dann quasi allen Kunden geholfen, die vor allem eben mit sehr vielen kleinen Objekten auch zu tun haben. Aber ja, da, ich glaube, gemeinsam haben wir da auch sehr viel weitergebracht und haben da intensiv auch an Lösungen der kleineren und größeren Probleme gearbeitet.
Sehr gut, das heißt, die kleineren und größeren Probleme habt ihr dann gemeinsam überwinden können. Das heißt, es war dieses Bildarchiv, eben dieser erste Use Case, dass eben möglichst viele Journalisten schnell auf wichtige Bilder zugreifen können, wenn jetzt eine Neuigkeit zu einer Person passiert zum Beispiel. Und dann sind natürlich noch weitere Use Cases dazugekommen. Andreas, kannst du uns vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben, was da jetzt sich alles seit diesem ersten Projekt eigentlich entwickelt hat und auf dieser Plattform drauf liegt?
Genau, ja. Es ist dann recht schnell der WEF auf uns zugekommen mit ein paar kleineren Projekten am Anfang, eine interaktive Fernsehserie zum Beispiel, später dann der OF Coverflow und andere Website-Assets für die verschiedensten OF-Websites und Podcasts etc., aber auch andere Kunden, die dann Backups zum Beispiel ablegen wollten, also wieder was eher der Grundeigenschaft vom S3 Object Store, wie es halt gestartet hat, als Archiv, als Backup-Ziel. Da haben wir einige Kunden, egal ob jetzt ein Skript, das einfach sichert für einen kleinen Kunden oder im Enterprise-Umfeld mit Veeam, NetBackup etc., die dann direkt in unser S3 sichern können. Auch Fabric Pool ist ein großer Punkt, also ein getierter Speicher, wo wir mittlerweile einige Kunden haben, die hier ganz normal über NAS-Protokolle zugreifen auf ihre Daten und wir im Hintergrund dann die Cold Data, also die weniger gebrauchten Daten, ins günstigere, effizientere S3 legen. Das wird immer mehr bei uns, da haben wir einige Kunden. Und generell auch bei Entwicklern ist mittlerweile das S3 eben ins Bewusstsein gekommen.
Wird sehr gern genutzt, glaube ich.
Gell? Genau, genau.
Ja. Darf ich noch mal ein bisschen vorne einhaken? Also diese interaktive Fernsehserie mit diesen Assets, wie kann man sich das vorstellen? Wie hat das damals funktioniert genau?
Das war eines der ersten, oder zumindest in Österreich, der ersten Projekte mit Second Screen, also wo man halt wirklich darauf eingeht, dass die Menschen nicht mehr nur Fernsehen, sondern das Handy auch in der Hand haben. Und da gab es eine interaktive App mit einer Serie, die dann, wo die einzelnen Beiträge oder Teile der Serie im S3 gelegen sind und man dann praktisch wie in einem Mitmachbuch die Kapiteln auswählen hat können, wie die Geschichte jetzt weitergeht oder abstimmen hat können, wie die Geschichte jetzt weitergehen soll.
Okay. Und ein zweiter Begriff, den du genannt hast, Coverflow. Das heißt, um was geht es da genau?
Genau, das ist praktisch ein gemeinsamer Dienst für alle ORF-Frontends, sei es im Autoradio, sei es in der App, sei es auf der Webseite. Wenn man ein ORF-Radio hört oder einen ORF-Podcast, dann bekommt man über diesen Coverflow die Musikalben, die Fotos der Musikalben, die gerade laufen, die einzelnen Tracks bekommt man hier direkt aus dem S3 angezeigt und laufen so mit.
Sehr gut, Coverflow. Auch wieder was Neues gelernt für mich. Und dann die zwei Punkte Backup und Tiering. Da geht es eben darum, dass man irgendwie Daten von A nach B bekommt und wahrscheinlich billiger ablegt. Das heißt, das ist auch etwas, was ihr selbst nutzt. Das heißt, einerseits backupt ihr selber auf dieses System, andererseits ihr lagert auch alte Daten aus, aber das bietet sie auch Kunden an, korrekt?
Genau, ja. Also angefangen hat es natürlich damit, dass wir das selbst verwendet haben, als kostengünstige Alternative zum Skalieren von eben NAS-Umgebungen. Und dann ist natürlich auch die Nachfrage von Kunden immer mehr geworden, die das genauso gern verwenden würden und mittlerweile auch tun. Genauso wie beim Backup. S3 ist ein gemütliches Ziel. Es ist halt, ja, früher hat man alles auf Tapes gelegt. Mittlerweile ist das ein bisschen aus der Mode gekommen und da ist halt jetzt S3 der Nachfolger praktisch, wo man einfach in seiner Backup-Software das Ziel angibt und dann legt man das zu uns zur Upper, hat automatisch ein Offsite-Backup und braucht sich nicht mehr Sorgen darum und braucht keine Tape-Library oder keine Tapes nachkaufen und verwalten. Das ist natürlich ein großer Vorteil mittlerweile.
Genau, also Tapes sind wirklich Magnetlaufbänder, die in großen Schränken von einem Roboter hin und her geschoben werden. Da muss man auch manuell sehr viel machen. Das hat halt S3 an sich den Vorteil, dass diese ganze manuelle Arbeit da komplett wegfällt. Gut, das heißt aber, ihr habt eigentlich eure eigene Cloud aufgebaut, sozusagen. Cloud ist ja nur ein Computer, der woanders steht, sozusagen. Ist das etwas, was ihr jetzt noch weiter verfolgen werdet, nehme ich jetzt an, oder? Und größer machen werdet?
Genau, das wird immer wichtiger, immer mehr, auch von den Kunden immer mehr angefragt. Gerade was Backups betrifft, ist natürlich mit Ransomware heutzutage ein Offset-Backup immer wichtiger und im S3-Umfeld hat man natürlich auch ein paar Vorteile wie Immutable Objects oder besondere Rechteverwaltung, auch Versionierung, wo man halt dann wirklich so Daten absichern kann, zweifach, dreifach. Und das wird immer mehr bei uns, genauso wie natürlich auch das Tiering, das Fabric Pool, weil man eben hier ziemlich leicht und preiswert natürlich skalieren kann. Gerade im Medienumfeld fallen ja doch sehr viele Daten an und nicht alle werden ständig gebraucht. Und das wird dann natürlich immer mehr werden in Zukunft.
Ja, vielen Dank, Andreas. Super Einblick nicht nur du, Christoph B., lernst viel. Ich habe jetzt, glaube ich, noch viel mehr gelernt. Jetzt haben wir einen guten Überblick bekommen, was ihr die letzten 10 Jahre gemacht habt, was ihr gerade auch noch plant mit eurer Cloud. Christoph A. Punkt, kannst du uns vielleicht einen kurzen Ausblick geben, was ihr mit dem S3-Protokoll tut, was ihr da plant und wie es da weitergehen wird?
Naja, was man sehr stark in diesem ganzen Umfeld aktuell sieht, es geht halt um Effizienz, Skalierbarkeit, Performance. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, Object Storages werden heutzutage auch sehr stark in dem ganzen Analytics, Artificial Intelligence Umfeld verwendet. Viele Unternehmen wissen halt noch gar nicht, was sie mit diesen Themen anfangen können. Deswegen werden aktuell, weil in aller Munde die Daten sind das neue Gold. Das heißt, es werden Daten gesammelt, sogenannte Data Lakes angelegt, wo ich sage, ich möchte sehr kostengünstig große Datenmengen abspeichern können, weil möglicherweise kann ich diese Daten dann in Zukunft für irgendwelche Auswertungen oder für irgendwelche Machine Learning Algorithmen und so weiter verwenden. Und ja, da geht es halt darum, auf der einen Seite skalierbar zu sein. Ja, das heißt, ich kann heute noch gar nicht abschätzen, wie viele Daten ich da abspeichern werde. Auf der anderen Seite, wenn dann sowas drauf zugreift, irgendein Algorithmus, dann muss das halt auch entsprechend performant erfolgen. Und ja, was da auf unserer Seite sehr stark passiert, ist so ein bisschen das Auftrennen zwischen Metadaten und den eigentlichen Objekten, also dem Storage für diese Objekte, um da eben diese Skalierungseffekte erreichen zu können. Und ein anderes wichtiges Thema, Andreas hat es auch schon kurz angeschnitten, ist im ganzen Security-Bereich, wo es halt darum geht, auch Service-Providern die Möglichkeit zu geben, für ihre Kunden sehr einfach einen Speicher zur Verfügung zu stellen, der halt über ein HTTP-basiertes Netzwerkprotokoll auch sehr einfach von außen erreichbar ist, den Kunden dann dritten Standort beispielsweise zur Verfügung zu stellen und dann halt auch diese Daten, die dorthin gespeichert werden, entsprechend abzusichern gegen Ransomware-Attacken und so weiter und so fort. Also mit Object-Lock-Mechanismen, wo dann diese Objekte halt dann nicht mehr löschbar sind, also immutable, wie schon erwähnt. Aber was wir auch sehen, eben bei diesen Data Lakes im Security-Bereich, immer mehr Unternehmen sammeln natürlich auch ihre Logdaten, um aus diesen dann Informationen rauszubekommen, bewegt sich vielleicht schon irgendwer in meinem Netzwerk und auch da muss ich natürlich den entsprechenden Zugriff performant zur Verfügung stellen, dass diese Analytics-Mechanismen halt auch entsprechend schnell reagieren können, falls da irgendwelche suspekten Aktivitäten in meiner Infrastruktur erkennbar sind.
Ja, vielen Dank. Super für das Setup heute. Danke. Spannend, dass man für ein Protokoll S3 so viel Content rausbekommen kann. Sag danke an die, Christoph. Danke an die, Andreas.
Danke auch an die Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Und ja, danke, dass ich so viel lernen durfte heute. Und damit wünschen wir euch einen schönen Tag oder schönen Abend oder schönen guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.